Vom Heft Nummer 4 vom Bibelpanorama, die Lektion Nummer 11, Jakobus und Petrus Briefe. Lasst uns zusammen diesen Vers lesen. So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Jakobus 2, 17. Ja? Jakobus und Petrus Briefe. Wenn ich das Wort Jakobusbrief oder Jakobus hören, dann denke ich ja quasi automatisch daran, ne? Das mit den Werken, weil Jakobus bekannt ist für dieses Thema, dass er, wie kann man sagen, viele da polemisieren. Viele sagen, ja, Jakobus, der hat immer die gute Werke verordnet und so weiter und so weiter, aber wir werden sehen, ob es gerecht ist, sozusagen. Es gab in der Vergangenheit einen bestimmten Theologen, der gesagt hat, ja, Jakobus, da kann man nichts von diesem Brief nutzen und so weiter. Ne? Ihr wisst schon, wer ich meine hier, damit ich keinen Namen nennen muss. Gut, auf der nächsten Seite, Seite 86, Einleitung zu Jakobus. Und ja, Jakobus, wie fängt er an? Er grüßt seine Leser mit den Wörtern an die 12 Stämme in der Zerstreuung. Sehr interessante Begrüßung. Was meint er damit? Nicht jetzt die leiblichen Nachfahren Abrahams, sondern die Gemeinde. Sehr interessant. Das geistliche Israel. Ne? Das geistliche Israel, das heißt diejenigen, die glauben wie Abraham. Nicht diejenigen, die sein DNA innehaben, sondern diejenigen, die wie ihn glauben. Abrahams geistliche Nachfahren. Wie Jesus schon erklärt hatte, und die Apostel haben auch diese Wörter, wie jetzt Jude oder 12 Stämme, für die Gemeinde benutzt. Hier habe ich einige Beispiele. Johannes 8, 39 bis 40. Römer 2, 28 und 29, Offenbarung 7, 4 und Offenbarung 14, 3 bis 5. Ne? Sehr interessant, das zu wissen. Das ganze Brief Jakobus. Jakobus war ein Meister. Er hat Sachen hingekriegt, die sehr schwer sind. Weil Jakobus hat praktische Anleitungen für den Alltag gegeben. Das ist sehr, sehr schwer. In Bezug zu dem christlichen Glauben, warum? Weil es sehr leicht ist, dass man auf die Gesetzlichkeit ausrutscht. Versteht ihr? Das ist sehr leicht, weil wenn man sagt, ja, ihr als Christen sollt euch gut benehmen, gut verhalten, ja, dann ist es sehr leicht, dass man anfängt zu sagen, ja, du müsstest eine braune Hose anziehen und ein dunkelblaues Schuh und so weiter. Das heißt, ich versuche so ein bisschen lächerlich zu machen, im Sinne von, wenn man anfängt zu reden von konkreten Sachen, dann ist die Gefahr sehr nahe, dass wir in Gesetzlichkeit ausrutschen, dass man anfängt, anderen Regeln aufzustülpsten. Versteht ihr? Ne? Und deswegen hat hier Jakobus hier wieder, wie alle anderen Briefen des Neuen Testaments, das hingekriegt. Viele praktische Anleitungen für den Alltag und trotzdem nicht gesetzlich. Sehr, sehr toll, wie er das gemacht hat. Wie hat er das denn gemacht? Er hat immer die Grundlagen auf den Tisch gelegt. Immer wieder die Grundlagen genannt. Das heißt, er verbindet das. Der gute Glauben mit den guten Handlungen. Ja? Weil wenn man so redet, ja, gute Werke, was sind gute Werke? Dann würden jetzt viele denken, gute Werke heißt, den Armen zu helfen. Ja, okay, heißt die Armen zu helfen. Aber es ist nicht richtig, dass wir denken, gute Werke gleich Armen helfen. Nein, gute Werke heißt, alles, was wir für Gott tun, alles, was wir über den Tag machen, alles, ne? Alle unsere Wörter, alle unsere Taten, überhaupt alles, was wir tun und alle unsere Gedanken, alles sind Werke. Die sollen gut sein, das sind gute Werke. Ne, was ist ein Werk? Eine Tat oder ein Gedanke. Gute Werke. Christen sollen gute Werke haben. Die 5 Kapitel vom Jakobusbrief, wie können wir die zusammenfassen? Hier, Kapitel 1 gibt Anleitungen in kurzen Sätze, die er später im Kapitel 2 bis 4 vertieft. Quasi sozusagen eine Zusammenfassung. Und in Kapitel 2 bis 4 ne, legt er das aus, vertieft sich und so weiter. Quasi wie so ein Maschinengewehr sozusagen. Viele kleine Sachen, tut dies, tut jenes und so. Und Kapitel 2, Ansehen der Person gehört nicht in der Gemeinde. Total wichtiges Thema. Total wichtiges Thema. Naja, weil das war schon immer ein Problem in den Religionen. Dass Menschen in der Religion Ansehen suchen. Dass Leute denken, oh, wenn ich jetzt sehr religiös werde, dann werden alle sagen, schau mal, der Bruder so und so. Ne, das heißt, zur Zeit Jesu waren das die Pharisäer. Schau mal, den Pharisäer so und so. Der ne, ist so heilig und alle haben, oh, wow. Ne? Und das übertreibe ich nicht. Das in diesem Moment übertreibe ich das nicht. Die Eltern haben wirklich zu ihren Kindern gesagt, als sie auf der Straße vorbei bei einem Pharisäern gelaufen sind, die sagt, Kind, schau mal, ne, schau mal da, ein Vorbild, ne? Diese Pharisäer, ne, wir lachen, weil, ne, wir denken so, wenn wir Pharisäer denken, denken wir dann Heuchler, ganz schlimme Heuchler, aber nein, die Leute jener Zeit, die haben, ne, gedacht, oh, Pharisäer, ein Vorbild, und heute auch, ist es auch so, ne, dass, ich sage so, religiöse Menschen als Vorbilder betrachtet werden, ich sage mal so, die Hälfte davon sind wirklich ne, Vorbilder. Ich muss mich immer erinnern, dieser kleine Witz von den nordamerikanischen Abgeordneten. Ne? Der hat gesagt, die Hälfte der Abgeordneten sind korrupt. Ne? Und dann haben die gesagt, du musst das zurücknehmen, nimm das zurück. Dann hat er gesagt, okay, morgen werde ich das zurücknehmen. Dann hätte ist ja vor denen getreten, hat gesagt, Leute, ich nehme das zurück, was ich gestern gesagt habe. Die Wahrheit lautet, die Hälfte der Abgeordnete sind nicht korrupt. Ja, okay, ne? Und so ähnlich, ne? Ich sage, die religiösen Menschen, die Hälfte von denen sind Heuchler, ne? Okay, die Hälfte von denen sind nicht Heuchler, ne? Ne? Ja, und dieses Gefühl von diesen Pharisäern, wow, ich ne, werde bewundert vom Volk und so, ne, das war schon immer so. Nicht nur jetzt in der jüdischen Religion, in allen Religionen war das so. Ne. Und in den Gemeinden darf das in keinem Fall sein. Ne. Leider ist es manchmal auch in den Gemeinden, wo einer sagt, oh, der Pastor so und so, ne, und der ist so heilig, ne. Da muss man schon aufpassen. Das heißt, man soll unbedingt unsere Autoritäten respektieren, unser Präsident, unser Pastor respektieren, aber nicht als wäre er, ich sag mal so, was Besseres im Sinne, dass er eine andere Klasse angehört von Menschen. Versteht ihr? Das heißt, auch ein Präsident macht Fehler. Auch ein Präsident ist nur ein Mensch. Wir sollen ihn sehr, sehr respektieren und ehren, aber nicht quasi zwischen Gott und uns stellen. Das ist ein Problem. Und nicht nur das, auch das mit den reichen Leuten. In den Gemeinden war es schon früher dieses Problem. Da kam ein Reicher mit seinen vielen Ringen an der Hand aus Gold und so, und dann hat der Gemeindeleiter gesagt, Bruder, komm, setz dich hier hin, ne? Da gibt's einen Stuhl für dich und so, und der andere, der Arme, der ganz ne, ähnlich gekleidet war, dann hat der Pastor gesagt, ja, setz dich da hinten in der Ecke oder so, ne? Und das ist ganz, ganz schlimm. Das ist eine Leugnung unserer Werte, ne? Weil ja, einer unserer Werte ist die Gleichheit aller Menschen. Ist ein biblisches Wert, nicht von der französischen Revolution. Ist ein biblisches Wert. Die Gleichheit aller Geschwister im Glauben. Ne? Vor Gott. Vor Gott sind wir alle gleich. Und deswegen darf es ja diese Unterschiede nicht geben. ja, dass wir einer, weil er ja reich ist und so weiter, dann sagen, schau, setz dich mal hier vorne hin und so, ne? Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Das ist ganz schlimm. Das ist eine Sünde. Punkt Nummer 3, das heißt Kapitel 3. Anderes großes, nächstes großes Problem. Reden. Auch ein Riesenproblem in der Gemeinde, ne, weil viele, einige Unsinn reden, einige reden ohne zu denken. Die öffnen zuerst, machen den Mund zuerst mal auf, um nachher zu denken, was habe ich gesagt. Ne? Und dann gäbe es viele Probleme. Ne? Darum sagt hier Jakobus über das Reden. Sehr wichtig. Kapitel 4, Streitigkeiten in der Gemeinde entstehen auch aus Hochmut. Ne? Hochmut, das ist sehr, sehr schwer zu identifizieren. Der Pastor, durch den meine Frau und ich zum Glauben gekommen sind, hat immer gesagt, Hochmut ist wie Krebs. Das heißt, früher, vor 30 Jahren, war das so, dass meisten Fälle von Krebs nicht rechtzeitig erkannt wurden und dann sind die meisten Leute daran gestorben. Vor 30 Jahren war das so. Da hat er gesagt, ja, so ähnlich ist der Hochmut. Die Leute erkennen es nicht. Die merken es nicht. Wer hochmütig ist, der merkt das gar nicht, dass er hochmütig ist. Das ist das Problem. Er denkt, ja, ich bin der beste Mensch der Welt, ich bin der demütigste Mensch der Welt, alle anderen sind falsch, nur ich bin der Richtige. Ne? Wie kann man so einen Mensch dann erklären, hör mal, ne, du bist hochmütig. Ne? Und Streitigkeiten in der Gemeinde entstehen aus Hochmut, genau deswegen. Und dann streiten sich die Leute, ja, weil jeder denkt, er ist der Wichtigste. Und Jakobus kommt und sagt, Leute, ne, die Streitigkeiten entstehen nicht, weil die meisten denken, ja, warum entstehen Streitigkeiten? Ja, weil der andere falsch liegt, ne? Nee, der andere ist dumm, der andere ist doof, der andere hat was Falsches gemacht, ne? Und Jakobus kommt und sagt, nein, die Streitigkeiten sind nicht da, weil der eine dies gesagt hat, der andere das getan hat und so weiter. Nicht deswegen, sondern weil ihr alle hochmütig seid. Deswegen gibt es Streitigkeiten. Das ist die Wahrheit. Ja, das muss mir unter der Zunge zergehen lassen, muss man daran denken, versteht ihr? Ja? Das heißt, wenn jemand irgendwas sagt, was mir nicht gefällt, muss ich nicht direkt hingehen und sagen, du hast was Falsches gesagt und so, ne? Nee, wir können erstmal vergeben. Wir können das mal hinnehmen. Ne? Und wenn jemand irgendwas getan hat, was mir nicht gefallen hat, dann muss ich nicht direkt hingehen und sagen, das war falsch und du machst alles falsch, du bist ein Dummkopf oder so. Das darf ich nicht machen, versteht ihr? Ich kann das akzeptieren, ich kann das hinnehmen. Ne? Ich kann sagen, okay, wenn er es anders macht als ich das machen würde, ja, toll, dass jemand das macht. Ne? Das heißt, dass man das Positive sieht. Ne? Hier muss ich mich an einen kleinen Witz erinnern. Tatjana kennt wahrscheinlich diesen Witz von einer alten Frau, ne, weil die älteren Menschen, ich sage mal so meiner Erfahrung nach, die gehen immer in zwei Richtungen. Oder die werden ganz böse oder ganz gut. Ich sage mal so, ne, der Mensch, der geht immer weiter in seiner Richtung. Und die Bösen, die werden immer böser und die Guten werden immer besser. Ne? Es gab eine alte Frau und die hat immer alles gut geheißen. Wenn jemand irgendwas falsch gemacht hat, dann hat sie gesagt, nee, diese Person, die hat es falsch gemacht. Ja, weil diese Person, die hat es nicht gewollt, die hat es nicht mit Absicht gemacht. Und diese alte Frau hat immer alle entschuldigt. Ne? Und da haben sich ein paar Junge geärgert damit. Die haben gesagt, nee, das kann nicht sein, dass diese Oma immer alles positiv sieht. Ne? Das kann nicht sein, wir müssen sie aus der Fassung nehmen. Wir versuchen irgendwas, ne, jetzt irgendwas zu erzählen, dass sie aus der Fassung kommt, dass sie das was Schlechtes sagt. Und dann sind sie zu ihr gegangen und gesagt, Oma, hör mal, wir haben gehört, dass es da einen Teufel gibt und der ist sehr böse, der macht das Leben von viele Menschen schwer und er hat einigen Menschen zur Sünde verführt und einige Menschen haben ganz böse Sachen getan wegen diesem Teufel. Was meinst du? Ne? Was meinst du was mit so über diesen Teufel? Ja. Und dann hat sie gesagt, der ist ein guter Arbeiter, der ist fleißig. Der ist fleißig. Das heißt, man kann immer was Positives sehen, versteht ihr? Das ist die Botschaft dieses kleinen Witzes, ne? Man kann immer das Positive daran sehen, in alles, was die anderen Menschen machen, nicht gleich das Negative sehen. Und Kapitel 5 von Jakobusbrief, wieder ähnlich wie im Kapitel 1, lose Ratschläge verknüpft mit den Glaubensgrundlagen. Immer diese Verknüpfungen, ne? Er sagt immer, tu das, tu jenes, aber er schöpft aus den Glaubensgrundlagen. Jakobusbrief hat verschiedene Themen und diese Themen, die kreisen quasi sozusagen. Er fängt ein Thema an und dann plötzlich ist er in einem anderen Thema und dann ist er wieder in den ersten Thema und im zweiten, aber es sind einige Themen. Zum Beispiel, dass man Anfechtungen erduldet, dass man die Zunge zügelt, dass man Weisheit und Demut sucht, das Ansehen der Person falsch ist, dass Reichtümer vergänglich sind und dass wir uns von der Welt absagen sollen und dass wir den Glauben in Taten zeigen sollen und dass wir den Armen helfen sollen. Nach dem Gesetz der Freiheit, und das Gesetz der Freiheit, was ist es? Nach dem Jakobusbrief, das Wort Gottes hören und tun. Streitigkeiten sind fleischlich wie der Hochmut. Man soll beten und die Kranken salben und Abgewichenen zurück zum Glauben holen. Ne? Viele lästern ihm. Oh, schau mal, der ist abgefallen und der andere ist abgefallen und so. Ja, warum gehen wir nicht hin und laden die ein? Ne? Und sagen, komm zurück, ne? Gott wird euch vergeben. Kommt zurück, ne? Kommt mit uns, wir lieben euch und so weiter. Ne? Aber nein, viele gehen dahin mit ausgestreckten Fingern und zeigen, ne? Dieser, der wird, ne? Wenn der mal verurteilt wird, das ist mit Recht oder so quasi. Ne? Versteht ihr, das sind falsche Einstellungen. Hochmut. Zusammengefasst, er deckt viele Bereiche des praktischen Wandels als Christen ab und verknüpft sie immer wieder mit den Grundsätzen des Glaubens. Was sind die Grundsätze des Glaubens? Die Liebe, Demut, Weisheit, Heiligung, Wahrheit, Wiederkunft Jesu, Vorbild der Propheten, Gebet. Das sind so allgemeine Sachen. Darum ist es wichtig, dass man verallgemeint diese Sachen, das sind die Grundlage. Immer sagen, ja, warum soll ich nicht lästern, warum soll ich anderen nicht richten, warum sollen wir uns nicht streiten? Na, wegen der Liebe, wegen der Demut, wegen der Weisheit, wegen der Heiligung. Na, das sind so allgemeine Sachen, die uns sehr helfen, damit wir nicht gesetzlich werden. Ne? Warum sollen wir uns nicht streiten? Nicht, weil es jetzt eine religiöse Regel ist. Du darfst nicht streiten, ansonsten gehst du zur Hölle. Oder du sollst nicht Ansehen der Person tun, sonst gehst du zur Hölle. Oder du darfst kein Unsinn reden, ansonsten gehst du zur Hölle. Versteht ihr? Das ist falsch. Das ist Gesetzlichkeit. Aber nein, was macht er? Er sagt, du sollst nicht ansehende Person haben, du sollst weise reden. Warum? Ja, wegen der Liebe, wegen der Demut, wegen dem Glauben, wegen der Heiligung. Versteht ihr? Warum ich immer sage, er schöpft aus den Grundlagen des Glaubens. Das ist, ich sage mal, total schwer, ne? Total schwer, nicht da auszurutschen in Gesetzlichkeit, aber immer in der Geistlichkeit bleiben. Das ist der Punkt. Geistliches Leben, ne? Das ist die Geschichte vom ganzen Neuen Testament. Geistliches Leben oder Evangelium des Lebens im Geist. Die ganze Zeit das Gleiche. Alle Apostel haben das Gleiche geredet. Leben im Geist. Erfüllt sein mit Geist. Verbunden sein mit Gott, ne? Aus Gott heraus sollen wir handeln. Gott soll uns erfüllen und so weiter. Und nicht jetzt hier Gesetze, Regeln. Ne? Nein, das ist falsch. Hier habe ich ein paar Verse genommen von Jakobusbrief. Quasi so die interessantesten. Lass uns mal anfangen mit Andreas hier. 1, 2 bis 3.
Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Jakobus Kapitel 1, Vers 2 bis 3.
Wolfgang, würdest du den nächsten lesen?
Oh, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam um Zorn. Jakobus 1, 19.
Danke, Tatjana.
So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch größere Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welcher größer Wald zündet es an. Jakobus 3,5.
Andreas?
So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Da wird dann einer sagen, du hast den Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Jakobus Kapitel 2, Vers 17 bis 18.
Wolfgang?
Sei doch Täter des Wortes und nicht bloß höre. Sich selbst betrügen. Jakobus 1, 22.
Richtiges Gebet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böse Absicht bittet, um es in eure Lüsten zu vergeuden. Jakobus 4, 3.
Andreas?
Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Jakobus Kapitel 5, Vers 16.
Ihr habt gefallen zurückkommen. Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt, von des Gelten eine zur Umkehr, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Jakobus 5, Vers 19 bis 20.
Ja, ihr merkt schon, sehr interessant, wie Jakobus das hinkriegt, diese tollen Texte, diese tollen Verse über so ganz, ganz praktische Dinge und trotzdem ist er nicht gesetzlich. Halleluja.
Amen.
Gut, lass uns zum 1. Petrusbrief schreiten. 1. Petrusbrief, Einleitung. Ja, Petrus, ne? Wenn man so denkt, Petrus, wer war Petrus? Ein Fischer, ein jüdischer Fischer, einer, der ne, wahrscheinlich dann auch immer zur Synagoge gegangen ist und so weiter, wie die Juden das immer gemacht haben. Er kannte gut das Alte Testament. Ich sage mal so, ne, vielleicht besser als andere Leute zur Zeit des Neuen Testaments, die nicht jetzt diesen Hintergrund hatten wie er, der ein Jude war und so weiter, der immer zur Synagoge oder in der Synagoge quasi aufgezogen wurde. Ne. Und da merkt man schon, hier habe ich vier Beispiele genannt, wie er das Alte Testament so nennt in seinen Briefen. 1. Petrus 1, 16 stammt aus 3. Mose 11, 44. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Sehr interessant, ne? Sehr interessant. Heiligung, dieses wichtige Wort, aber auch sehr gefährliches Wort, weil es sehr gefährlich, dass man da wieder in der Gesetzlichkeit ausrutscht. Und Petrus, ne, wie auch jetzt gerade Jakobus, wie wir gehört haben, der schafft das. Er sagt, seid heilig. Ne? Er sagt nicht, seid heilig, weil ansonsten landet ihr in die Hölle und ich befehle euch, dies und das und jenes zu tun und da gibt's ein paar Regeln, die ihr gehorchen müsst. Nein, er sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Das heißt, er grabt wieder diese Grundlagen aus. Gott ist heilig und wenn wir seine Kinder sind, wenn wir ihm ähneln wollen, ja, dann sollen wir auch heilig sein. Ne? So kann er die Gesetzlichkeit umgehen. Nächster Punkt, das Wort Eckstein, was in Jesaja 28, 16 und Psalm 118, 22 benutzt wird. Und er benutzt das für Jesus, Eckstein. Interessantes Wort, ne? Ein Stein, was im Fundament oder das wichtigste Stein überhaupt in mein Haus, in ein früheres Haus. Ne? Heute wird das Fundament aus Beton gegossen, aber früher ne, haben die das aus Steine gemacht und da war das quasi das erste Stein, wo dann das ganze Haus drauf berechnet wurde. Ne? Ich weiß, als ich mein Haus gebaut habe, da war der Mann, der das gemacht hat, der hat genauso angefangen. Der musste einen Punkt legen, stellen und dann ab diesem Punkt hat er die anderen Punkte berechnet, damit es alles gerade wird. Ne? Hat dann alles bemessen, vermessen und die Winkel etc., damit es alles gerade und richtig wird. Das heißt, ein Punkt ist der Anfang und so auch hier Eckstein, Jesus als Eckstein. Und die Juden, die haben diesen Eckstein verworfen. Das heißt, die haben gesagt, toll, das Gebäude, das wollen wir, aber das Eckstein wollen wir nicht, ne? Das ist lächerlich, ne? Das heißt, wenn man nur das Drumherum will und nicht den Kern der Sache, ne? Das haben die Juden gemacht. Die haben gesagt, ja, wir wollen die Religion, wir wollen alles Mögliche, ne? Aber Jesus, der das Leben ist, das wollten sie nicht. Nächster Punkt, Christus war ohne Sünde, ne? Jesaja 53, 9, wo Petrus wieder so aus dem Alten Testament schöpft. Punkt Nummer 4, Petrus mahnt zu heiligen Wandel in der Kraft Gottes, was Segen verheißt. Da habe ich hier ein paar Verse genannt, ne? Wo hier Verse vom 1. Petrusbrief mit dem Alten Testament übereinstimmen. Gut, was ist dann der rote Faden vom 1. Petrusbrief? Sehr interessant, wie Petrus das macht. Jakobus, der hat immer aus den Grundlagen des Glaubens geschöpft. Und Petrus, der macht es noch ein bisschen besser, der macht so eine Verkettung. Er sagt, Leute, lasst uns nachdenken, wer Christus ist. Wenn wir wissen, wer Christus ist, dann können wir nachdenken, was er aus uns gemacht hat. Und wenn wir wissen, was er aus uns gemacht hat, dann können wir nachdenken, wozu er uns beruft. Und wenn wir wissen, wozu er uns beruft, dann können wir uns nachfragen, was sollen wir dann jetzt tun? Versteht ihr, das ist eine Reihenfolge. Eines ist verknüpft mit dem anderen. Sehr interessant, ne, wie wir so unser Handeln begründen mit Jesus. Warum tue ich alles, was ich tue? Wegen Jesus. Ne? So wie eine Kette. Man führt das zurück zu Jesus, über diese Gedankenkette. Nächster Punkt, man bemerkt Schatten im Hintergrund. Ich habe das hier geschrieben, ja, weil ich diese Briefe zigmal durchgelesen habe, sehr aufmerksam, und da habe ich das gemerkt, diesen Schatten im Hintergrund, dass er, die Art und Weise, wie er redet, merkt man, dass er bestimmte Menschen hier, bestimmte Texte, Verse meint. Und diese sind die Ungläubigen, dass die verloren sind. Und die Beziehung unter Geschwistern, wie man auf Leid reagieren soll. Dass er vieles, was er redet, er hat so im Hinterkopf diese zwei Sachen, dass die Ungläubigen verloren sind und dass die Geschwistern lernen sollen, auf Leid zu reagieren, Leid zu ertragen. Das ist so, kann man sagen, jedes Brief hat sowas. Da steht ja so ein Gedanke, was man kapieren kann, was hat dem Apostel dann beschäftigt, was war sein Motto, was war sein Beweggrund. Und was ich so, in meiner Meinung nach, ist das hier, was ich gemerkt habe. Wie können wir die grammatikalische Struktur dieses Briefes leichter verstehen? Weil ja, die Briefe des Neuen Testaments sind manchmal so ein bisschen schwer zu verstehen. Und wenn ihr diese Briefe liest, stellt euer Augenmerk auf diese Wörter. So, dann, denn. Ja, das wird euch helfen, diese Verknüpfungen. Weil wenn es steht so, dann heißt es ja, dann kommt eine Folgerung, eine logische Folgerung. Das heißt, dann muss man schauen, ja, er hat ein paar Argumente aufgestellt und dann hat er gesagt, so, und dann hat er eine Klärung gemacht, und so können wir das verknüpfen und denken, was hat er denn hier gesagt, damit er da angekommen ist. Das hilft uns. Das hilft uns, das quasi in zu zerstückeln sozusagen, dass wir hier dieses Brief in kleine Stücke machen, damit wir besser verstehen die verschiedenen Argumente. Kapitel 1. Der Kern vom Kapitel 1 ist das Wort darum im Vers 13. Die ersten 12 Verse, die sind eine Vorbereitung auf das, was ab dem Vers 13 steht. Er nennt die verschiedenen Fundamente des Glaubens vom Vers 3 bis 12, ne? Verschiedene Argumente des Glaubens, damit er im Vers 13 dann sagen kann, Leute, hört zu, ich habe hier die verschiedenen Argumente des Glaubens genannt, damit ich hier eine Schlussfolgerung ziehen kann. Und welche sind dann diese Fundamente des Glaubens? Ich denke, sehr interessant hier, dieser Abschnitt auf Seite 89, Verse 3 bis 12, weil ich fasse das zusammen, was Petrus in 8 Versen gemacht hat, 10 Verse, habe ich hier in 10 Sätze wieder zusammengefasst, ne? Quasi die Zusammenfassung vom ganzen Evangelium. Ich lese das mal vor. Der Fundament des Glaubens. Petrus fasst das Evangelium so kurz wie möglich zusammen. Das Fundament des Glaubens ist Gott, seine Gnade, unsere Wiedergeburt, die Hoffnung der Auferstehung, die Auferstehung Christi, die unsere garantiert, das reiche Erbe, das auf uns wartet, der Glaube, der uns schützt, damit wir die Errettung erlangen, dass wir uns dann freuen werden, obwohl wir jetzt nicht immer froh sind. Unser Glaube ist kostbarer als Gold. Wenn er bewährt wird, dann werden wir uns freuen, wenn wir das Endziel erreichen, die Errettung der Seele. Die Propheten erwarteten diese Chance, aber nur wir haben sie bekommen. Das ganze Evangelium in 10 Sätze. Und dann kommt Petrus zu dieses Wort, darum. Darum, versteht ihr? Er macht diese Zusammenfassung, um auf dieses Wort zu kommen. Darum, und dann sagt er, aha, hört zu, alles das hier haben wir, warum? Mit einem Ziel. Das war alles nicht umsonst. Aber das hat ein Ziel, und das Ziel ist, seid heilig. Seid heilig. Und wenn ihr die Verse 13 bis 24 liest, zu Hause, dann wird er merken, dass er hier diese 12 Verse benutzt, um die Heiligung zu betonen. Um zu sagen, wie wichtig die Heiligung ist. Ja? Das heißt, er hat hier zuerst mal 8 Verse quasi ein Fundament gelegt für seine Argumentation, damit er im Vers 13 ankommt und sagt, Leute, hört zu, warum habe ich so sehr argumentiert? Mit diesem Ziel, darum seid heilig. Heilig sein ist nicht, ich sage mal so, nicht eine Nebensache, sondern ein großes Ziel. Ne, wenn wir das alles hier wollen, wir den Glauben, die Auferstehung, die Errettung und die Hoffnung etc., wenn wir das alles schätzen und erwarten, dann seid heilig. Seid heilig. Lass mal sehen, wer ist jetzt dran? Ich denke, Tatjana, ne?
Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt durch den Geist, so ungehorchenter Bruderlieber, so liebt einander beharrlich und aus reinen Herzen. 1. Petrus 1,22.
Ne? Er benutzt hier nicht das Wort Heiligung. Ne? Er benutzt nicht die ganze Zeit Heiligung, 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 Heiligung. Ne? Er benutzt auch andere Worte, die wir dann intelligenterweise übersetzen können mit Heiligung, wie hier gereinigt. Ne? Da ihr eure Seele im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt. Das heißt, die Seele reinigen. Ne? Die Seele reinigen ist ein Synonym von Heiligung, versteht ihr? Ne? Logischerweise. Ne? Ich denke, ihr seid einverstanden, dass die Seele reinigen ein Synonym für Heiligung ist. Petrus, er will, dass wir wirklich das nicht mehr vergessen, dass die Heiligung ein wichtiger Bestandteil des Evangeliums ist. Das ganze Evangelium führt uns zur Heiligung. Andreas, würdest du bitte lesen?
Ja, das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 25.
Ja, das ganze Evangelium beinhaltet die Heiligung. Er kommt zu diesem Schluss. Ihr merkt, 1. Petrus 1, 25 ist der letzte Vers von diesem Kapitel 1. Das heißt, er hat die ganzen Verse von 13 bis 24 über dieses Thema Heiligung geredet und dann schließt er und sagt, das ist das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Die Heiligung. Ne? Das heißt, nicht nur die Heiligung, sondern die Heiligung als ein Verschluss sozusagen, als eine Sache, die jetzt das Ganze zusammenhält. Alles, ne? Glaube und Hoffnung und alles Mögliche. Was hält das alles zusammen? Die Heiligung. Ja, logisch, ne? Dass wir nicht mehr sündigen, dass wir nicht mehr die Wege des Teufels folgen, sondern den Wille Gottes. Und das hält das Ganze zusammen. Ja. Kapitel 2. Das heißt, Petrus, der fährt weiter. Ne? Er benutzt als erstes Wort, ne? Erstes Wort vom zweiten Kapitel, das interessante, wichtige Wort so. So, jetzt ist wieder Wolfgang dran. Ne?
Und jetzt gibt man alle Bosheit und Anbetrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdung. Das ist ja Petrus 2, Vers 1.
Ne? Das heißt so, wie gesagt, hier auf Seite 88 hatte ich gesagt, diese Verbindungsworte, die sind total wichtig. Ne? So, das heißt, im Vers 25 hat er über das Evangelium geredet, über ne, die Heiligung als Zusammenfassung des Evangeliums und dann fällt er in Kapitel 2 mit dem Wort so. Das heißt, das ist die logische Folge von der ganzen Geschichte der Heiligung. Was ist dann die logische Folge? Legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleugnung. Ne? Ganz konkret. Heiligung ist ganz konkret. Es gibt Leute, die denken, ja, was ist Heiligung? Ja, Heiligung ist ne, ganz tolle Gedanken zu haben. Okay, ist wichtig, ganz tolle Gedanken zu haben. Aber ne, was bringt es, wenn wir ganz tolle Gedanken haben, aber dann Bosheit und Betrug und Heuchelei und Neid und Verleumdungen machen, versteht ihr? Ne? Das passt nicht zusammen. Das heißt, wenn wir wirklich unsere Seele gewaschen haben, gereinigt haben, ja, dann muss das hier alles auch weg. Ne? Gut, auf der nächsten Seite, Tatjana.
Und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übertäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. 1. Petrus 2, Vers 12.
Gut. Diese Heiligung ist auf Jesus, den Eckstein, erbaut und auf himmlische Bürgerschaft. Und deswegen sollen wir uns unterordnen der Obrigkeiten, so wie wir uns jetzt Jesus unterordnen und Jesus sich dem Vater unterordnet, das ist alles verbunden, dass wir die Menschen respektieren, die über uns sind, das ist total wichtig, dass wir Menschen ehren, die über uns sind. Jesus hat den Vater geehrt und so weiter, die Frauen sollen die Männer ehren und so weiter, werden wir gleich sehen, und die Männer sollen Gemeindeleiter ehren und so weiter. Das heißt, alle sollen alle ehren sozusagen. Das heißt, wir sollen die Leute respektieren, die Respekt verdienen. Das ist ein Teil der Sache. Das heißt, wenn wir im Reich Gottes Mitglieder sein wollen, dann kann es auch nur funktionieren, indem, ich sage mal so, die verschiedenen Autoritäten und Mächten respektiert werden. Das Reich Gottes ist kein linksextremer Reich, wo jeder macht, was er möchte, sozusagen, ne? Sondern das ist sehr organisiert. Ne? Da gibt's, ich sage so, Autoritäten und Unterautoritäten und Unterunterautoritäten und so weiter. Das heißt, damit alles auch organisiert wird, ne? Damit alles gut funktioniert. Und da müssen auch die Autoritäten auch respektiert werden. Ansonsten wird das ein völliger Durcheinander. Ja, ich habe Donald Trump hat so einen interessanten Satz gesagt, ne? Sehr witzig, aber hat auch viel Wahrheit. Ne? Er hat gesagt, der Himmel hat Einwanderungsgesetze und die Hölle, die ist frei zugänglich. Ja, ja, das heißt, ne, im Reich Gottes gibt's eine Ordnung. Alles soll gut funktionieren, aber dafür müssen die Leute sich auch respektieren, müssen die Gesetze des Reich Gottes auch respektieren. Ne? Okay. Kapitel 3. Frauen heiligen sich durch Demut und innerliche Schönheit. Männer heiligen sich, indem sie die Frauen respektvoll behandeln. Hier gibt er eine schöne Zusammenfassung, was Heiligung ist. Ne, warum habe ich das hier so zusammengefasst? Ja, weil manchmal liest man dann diesen Kapitel 3, wo steht, ja, Frauen und Männer und so weiter und so weiter. Und ich möchte genau das betonen, dass auch dieser Kapitel nicht aus dem Zusammenhang gerissen werden darf. Da steht ja, dass der ganze Brief das Thema Heiligung, ne, riecht sozusagen. Und auch das hier, warum sich Frauen so benehmen sollen, ne, mit Demut und innerliche Schönheit, ne, und die Männer sollen die Frauen respektvoll behandeln, dass es auch zusammen verknüpft ist mit dem Thema Heiligung. Lass mal sehen, wer ist jetzt dran? Andreas, ne?
Endlich, aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig, vergeltet nichts Böses mit Bösem oder Schämung mit Schämung, Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösen und seine Lippen, dass sie nicht Druck reden. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 8 bis 10.
Ne? Ganz schön. Wie gesagt, eine tolle Zusammenfassung von Heiligung. Ne? Das Wort Heiligung, das steht in der ganzen Bibel. Und obwohl hier Petrus nicht sagt, Leute, hör zu, ich mache hier eine Zusammenfassung von Heiligung. Ne? Aber da ich dieses Brief so oft gelesen habe, kann ich das sagen. Das ist eine Zusammenfassung. Ne? Das könnten wir quasi auswendig lernen oder uns, ich sag mal so, auf der Fahne schreiben oder an der Wand hängen oder so, ne? Dieser Text, der redet so schön. Brüderliche Liebe, barmherzig, gütig, ne? Nicht Böses vergelten mit Bösem und so weiter, etc. Sehr schöne Zusammenfassung von Heiligung. Ja. Kapitel 4. Er fährt fort im Thema Heiligung. Jetzt ist wieder Wolfgang dran.
Und die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. 1. Petrus 4, 2.
Ja, Petrus benutzt dieses Argument. Er redet über das jüngste Gericht, über das Ende aller Dinge und redet auch, dass Jesus gelitten hat und weil er gelitten hat, das hilft uns zu leiden und das auszuhalten, damit wir ja, im jüngsten Gericht und am Ende aller Dinge dann auch überstehen, überwinden. Und das andererseits hilft uns, wenn wir diese Kompensationsgedanke haben. Das heißt, wenn wir denken, ja, heute leiden wir, heute haben wir Probleme, heute werden wir verfolgt, heute hatten wir vielleicht Hunger oder dies und das, aber am Ende werden wir alles Tolle erleben. Wir werden mit Jesus sein, wir werden Freude haben, der Himmel wird ganz schön sein, etc. Logischerweise, wie kann man sagen, ist das hier kein naiver Gedanke. Einige Leute sagen, ja, die Armen, die sind dumm, die glauben an Gott, dass die, wenn sie sterben, zum Himmel gehen und da wird's schön sein. Die Reichen, die sind intelligent, die genießen das Leben. Ne? So denken menschliche, ne? Ungläubige, weil die denken, das Leben nach dem Tod, das gibt's nicht. Ne? Aber wir wissen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dass es eine Auferstehung gibt, dass es einen Himmel gibt. Und dann ist es kein naives Gedanken, das ist ein reales Gedanken, das uns helfen kann in vielen Situationen, in manche Situationen, wenn uns wirklich eng geht. Und ich weiß, dass es vielen Leuten in der Welt wirklich so ergeht, die wirklich sagen, mir geht's so eng, mir geht's so schwer, ne, dass ich am Verzweifeln bin und was tue ich dann? Ich denke, okay, aber im Himmel, da wird's schön sein. Das ist nicht unser Fall, ne? Kann ich sag mal so behaupten, dass es nicht unser Fall ist, dass wir so verzweifelt sind, aber es gab und es gibt Leute, die in so einem Fall sind und denen hilft auch so ein Text. Und es hilft uns trotzdem zu denken, ja, der Himmel, da wird's ganz schön sein. Und diese Erde, diese Welt, die kann noch so schön sein, aber das ist nichts, das ist null gegen den Himmel. Kapitel 5. Die Heiligung offenbart sich in der Beziehung zwischen Ältesten und Gemeindemitgliedern. Ne? Das ist auch so eine Sache. Das heißt, warum hier im Kapitel 3 er über die Frauen und Männer redet und hier im Kapitel 5 über die Ältesten und die Jüngeren, das heißt die Gemeindemitglieder, ne? Es geht immer um das Gleiche, um die Heiligung, das heißt um, dass wir Gott ähnlicher werden, dass wir bessere Christen werden. Tatjana, würdest du bitte lesen?
So, demütigt euch nun unter die Gewalt gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wach, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie eine brüllende Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. 1. Petrus 5, 6 bis 8.
Ne, auch so eine Zusammenfassung von Heiligung, sich demütigen unter Gott, damit Gott uns zu seiner Zeit uns erhöht, das ist auch eine Wahrheit. Das heißt, wenn wir uns demütigen, wenn wir geduldig sind, wenn wir uns selbst erniedrigen im positiven Sinn, ne, im positiven Sinn. Das heißt, wenn wir sagen, ich bin so unwichtig. Ne, es gibt Leute, die dann Unsinn hier reden in diesem Bezug. Die sagen, ich bin null und nicht, niemand liebt mich, ich bin der schlimmste Mensch der Welt. Nee, das ist eine falsche Ansicht, das sollen wir nicht tun. Ne? Aber hier im positiven Sinn, sich demütigen und sagen, ich bin ein Sandkorn im Universum oder ich bin ein Sünder, ich habe nichts verdient, alles was ich habe, wurde mir aus Gnaden geschenkt und so weiter. Das ist eine positive Art und Weise, wie wir uns demütigen. Ne? Dass wir uns demütigen und was steht da? Dann wird Gott uns auch erhöhen zu seiner Zeit. Ist eine wichtige Verheißung. Irgendwann kommt auch Gott und sagt, so, jetzt hast du gezeigt, dass du sehr demütig bist. Okay, jetzt kann ich dir ein paar andere Sachen schenken, einen besseren Job oder so etc. Ne? Damit du dich wieder besser fühlst und so. Ne? Alle eure Sorgen wirft auf ihn. Ein Teil der Heiligung. Ja, das sind alles Zusammenfassungen von Heiligung. Halleluja. Ja, obwohl hier das Wort Heiligung nicht immer in jedem Vers erscheint, aber ne, das riecht sozusagen ne, alles an Heiligung. Ja, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und wie den sollen wir widerstehen durch Nüchternheit und wach sein. Ja, Nüchternheit heißt, was heißt nüchtern sein? Ja, die Gedanken auf der Höhe halten. Das heißt nüchtern. Nicht immer da mit den Gedanken in alles Mögliche, jetzt Fernseher und Sport und tausend andere Sachen, ne, die jetzt nicht Sünde sind, aber ne, wir müssen aufpassen, dass die jetzt nicht die Oberhand gewinnen. Nüchtern sein ist ja an den göttlichen Sachen denken und objektiv denken und analysieren und denken, ja okay, der Teufel, der will mich umwerfen, ne, Augen auf und so. Ne? Alles Zusammenfassung von Heiligung. Und jetzt 2. Petrus, was quasi, ich würde sagen, quasi eine Weiterführung von 1. Petrus ist, man könnte quasi sagen, Petrus hat später noch gedacht, oh, da könnte ich noch ein paar Sachen reinschreiben, versteht ihr? Und dann hat er noch einen Brief geschrieben. Was war denn der rote Faden von 1. Petrus? Ja, dieser Konstrukt, wer ist Jesus? Was hat er aus uns gemacht? Wozu hat er uns berufen? Was sollen wir dann jetzt tun? Ja, diese Konstrukt, diese logische Reihenfolge. Warum tue ich, was ich tue? Ja, im Grunde wegen Jesus. Und Petrus in 2. Petrus, der sagt, Leute, kapiert hier die logische Reihenfolge. Wenn man, im ersten Buch hat er geredet, die letzte Folge ist die Heiligung. Und jetzt geht er einen Schritt zurück und sagt, ja, aber wenn die Heiligung nicht geschieht, wenn wir uns nicht heiligen, was ist dann? Ja, dann ist diese Kette, diese logische Reihenfolge unterbrochen. Und was passiert dann? Kapitel 1. Er schaut auf die Vergangenheit und betont die Bedeutung von Erinnern. Alles, was Gott den Menschen durch Petrus und andere Diener offenbart hat. Er sagt, Leute, Lass uns mal erinnern, alles, was Gott gemacht und gesagt hat, ne, weil sein Ziel ist zu zeigen, wir müssen das auch aufrechterhalten, diese Heiligung als letzter Glied der Kette des Evangeliums. Und darum sagte er quasi, erinnert, ne, die ersten Glieder der Kette, lass uns mal die immer durch den Kopf lassen. Ne. Kapitel 2. Schaut auf die Gegenwart und bespricht die Herausforderungen, die die Nachfolger Jesu im Alltag bewältigen. Er mahnt besonders vor der Gefahr der Verführung zurück zur Sünde. Ne, das ist der Punkt. In diesem Brief will immer mahnen und sagen, Leute, fällt nicht weg, fällt nicht ab. Ansonsten wird diese Kette alles unnütz. Ne? Es nutzt nicht, wenn Christus so herrlich ist, wenn er der Sohn Gottes ist und so viel für uns getan hat und dass er uns berufen hat, ne? Wenn wir dann auch nicht zu diesem vierten Punkt kommen, was wollen wir denn jetzt tun? Das heißt, wenn wir uns nicht heiligen, dann ist alles unnütz. Lass mal sehen, ich denke, jetzt ist Andreas wieder dran, ne?
Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 1.
Wolfgang?
Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retter Jesus Christus in Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt und überwunden werden, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. 2. Petrus 2,20.
Ne, das Ziel von 2. Petrus ist, seinen Lesern zu ermutigen, beständig zu bleiben. Das ist das Ziel. Er sagt, Leute, die ganze Kette, die hat nur Sinn, wenn wir auch bis zum letzten Glied die dann auch aufrechterhalten, auch die Heiligung, ne? Wenn man fest bleibt bis zu Ende. Wer das nicht tut, wer nicht da fest bleibt, wer die ganze Errettung durchgemacht hat und alles aber dann abfällt, mit was können wir ihn vergleichen? Er macht zwei Vergleiche mit dem Hund, der zum eigenen Erbrochenen kehrt und eine gewaschene Sau, die sich wieder im Schlamm wälzt. Ne? Ne? Ganz schlimme Vergleiche, ne? Wo er zeigt, ja, was lohnt sich dann, eine Sau zu waschen, wenn sie sich wieder im Schlamm wälzt, ne? Oder was lohnt sich, dass jemand sich bekehrt hat? Und so weiter, das alles durchgemacht hat, berufen wurde von Jesus, ne, wenn er dann sich nicht heiligt, wenn er nicht bis zum Ende festbleibt. Ne. Die Möglichkeit abzufallen und verdammt zu werden ist gegeben, das ist logisch, ansonsten müsste er dieses Brief nicht schreiben. Ne, und sagen, Leute, bleibt fest und so weiter, passt auf, ne, wie ein Hund, der zum Erbrochenen zurückkehrt und so. Wenn die Möglichkeit nicht wäre, abzufallen. Es gibt Leute, die das verteidigen und sagen, einmal gerettet, für immer gerettet, ne? Aber dann bräuchte man dieses Brief nicht, 2. Petrus. Ne? Er hat gesagt, Leute, bleibt stark, ihr müsst das bis zum Ende durchziehen und so weiter. Ne? Deswegen sollen wir ständig wachsen. Petrus spürt, dass sein Tod naht und will noch alle Christen anspornen, auszuharren und das ewige Leben zu empfangen. Kapitel 3, er schaut auf die Zukunft, auf die Hoffnung, mit dem Herrn in Ewigkeit zu sein, um die Treue zu Christus fördern. Er sagt, Leute, denkt an die Ewigkeit, ne? Denkt an die Ewigkeit. Warum sagt er, denkt an die Ewigkeit? Ne? Wieder so ein Argument zu sagen, bleib stark. Ich denke, jetzt ist Tatjana, ne? Oder?
Wachs dagegen in der Gnade und in der Erkenntnisse unseres Herrn und Retter Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. 2. Petrus 3, 18.
Ne, wachs in der Gnade und in der Erkenntnis. Wachs in der Gnade und der Erkenntnis. Er sagt, wächst, wächst. Ja, warum sollen wir wachsen? Ja, weil das Gegenteil wäre abnehmen, ne? Das Gegenteil von wachsen ist, was abnehmen, schwächer werden. Und so ist es halt auch im normalen Leben. Wenn wir nicht vorwärts gehen, dann gehen wir rückwärts. Wer nicht sich weiterentwickelt, der verliert, ne? Entweder, ne, ich sag mal so, oder der Fisch, der schwimmt gegen den Strom, oder er geht mit dem Strom, ne? Etwas dazwischen gibt es nicht. Und so, wenn wir nicht wachsen, dann werden wir lau, dann werden wir kalt. Darum sagt er, wachst in der Gnade und in der Erkenntnis. Was bedeutet das dann, Gnade und Erkenntnis? Ich übersetze hier in anderen Worten, wachst in der Gnade heißt wachsen in diese zwei Sachen, was auch das Logo von unserem Verlag ist, diese zwei Schuhabdrücke, ne? Gnade und Erkenntnis, das heißt Schrift und Kraft. Gnade ist die Kraft, das heißt die Gegenwart Gottes, die Fülle des Geistes. Und was ist dann die Erkenntnis? Das ist die Schrift, das ist die Kenntnis der Bibel. Ne? Und da habe ich noch heute eine Predigt gehört von einem Prediger, den ich öfter höre, einen sehr alten Mann. Und er hat jemand erwähnt, der hat gesagt, ja, ich bete sehr viel, aber ich studiere nicht sehr viel die Bibel. Und dann hat dieser Mann das belächelt und er hat gesagt, ja, in der Gnade wachsen, das können wir durch Gebet. Aber in der Erkenntnis wachsen, das geht nur durch Studieren. Ne? Deswegen, das sind zwei Sachen, die wir brauchen. Wir sollen beten, wir sollen Gemeinschaft haben, wir sollen fasten, aber wir sollen auch studieren. Das sind, ich sage immer, wie zwei Flügel eines Flugzeuges. Ihr wisst, ein Flugzeug kann nicht mit nur einem Flügel fliegen. Ne? Das heißt Gnade und Erkenntnis, Gegenwart Gottes und sein Wort studieren, kennen, sich vertiefen. Das sind die zwei, ne, Räder eines Fahrrads sozusagen. Amen.
Amen.
Halleluja.